Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Kolosser 2 und ich lese uns die Verse 6 bis 20. Da schreibt Paulus: Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet. Und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen, leibhaftig aber ist es in Christus. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn, und hält sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Wenn ihr nun mit Christus den Mächten der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Ich habe zu diesem langen Text 4 Punkte und der erste heißt Problembeschreibung. Kolosse und wir. Die Kolosser hatten wohl ein Problem. Und dieses Problem ist so grundsätzlicher Natur, dass nicht nur die Christen in Kolosse, sondern dass wir alle damit nach meiner Überzeugung fortwährend zu tun haben. Und dieses Problem, diese Frage lautet: Wie frei oder wie eng ist der Glaube? Gelten Regeln? Und wenn ja, welche? Bin ich als Christ an meinem Verhalten zu erkennen? Oder ist mein Lebenswandel nicht eigentlich vielmehr egal, weil ich doch allein aus Gnaden, allein aus Glauben gerettet werde und eben nicht durch das Verdienst der Werke, also auch nicht durch einen besonders frommen Lebenswandel? Kennen Sie diese Frage, dieses Problem? Ich hoffe es eigentlich. Denn wenn es jemand nicht kennt, dann könnte das zeigen, dass er oder sie noch nicht wirklich über die Gestalt des Lebens im Glauben nachgedacht hat. Es ist ein gutes Zeichen, wenn wir dieses Problem kennen. Wenn wir uns also fragen, wie konsequent wir als Christen leben sollen oder wollen. Wir entgehen damit hoffentlich dem verbreiteten und allzu oft auch berechtigten Vorwurf der Oberflächlichkeit, der gegen Christen vorgebracht wird. Die gehen zwar sonntags in den Gottesdienst, zumindest ab und an, aber an ihrem Leben ist auch nicht viel Christliches zu sehen. Da unterscheiden sie sich kaum von anderen. Also nochmal die Frage: Wie frei oder wie eng ist der Glaube? Gelten Regeln und wenn ja, welche? Bin ich als Christ an meinem Verhalten zu erkennen? Oder ist mein Lebenswandel nicht eigentlich egal, weil ich doch allein aus Gnaden, allein aus Glauben gerettet werde und eben nicht durch das Verdienst der Werke, also auch nicht durch einen besonders frommen Lebenswandel. Haben Sie diese Frage für sich selber geklärt, als Einzelne oder als Hauskreis oder gar als Gemeinde? Ich vermute, diese Frage ist gar nicht für immer zu lösen, sondern sie muss vielleicht jährlich oder zumindest alle paar Jahre wieder neu auf die Tagesordnung meines Lebens. Paulus konfrontiert uns heute mit diesem Problem der Kolosser, das vielleicht auch der eine oder andere von Ihnen kennt. Und es gibt zwei mögliche Antworten zu dieser Fragestellung, die einander völlig entgegenstehen. Den einen Pol könnte man die gesetzliche Enge nennen. Hier ist genau geregelt, was man darf und was nicht. Ab der Konfirmation oder ab dem Gemeindebeitritt wird einem ein exakter Verhaltenskodex mitgegeben, was für einen Christen geht und vor allem, was nicht geht. Also, ich entsinne mich, als ich im Johannim in der Ausbildung war, der damalige Direktor Fritz Geiser, der sagte, es gibt Regionen in Deutschland, da darf man als Christ keinen Alkohol trinken. Und es gibt Regionen, da darf man das, vor allen Dingen die Weinbauanbaugebiete und so, da ist das natürlich dann eher üblich. In der Pfalz heißt es immer beim Regionaltreffen, dass sie schon zum Frühstück einen Rotwein auf den Tisch stellen würden. Das habe ich allerdings noch nicht erlebt. Und er sagte, es gibt Regionen in Deutschland, da darf man als Christ nicht rauchen. Und es gibt Regionen, da darf man beides nicht, und es gibt Regionen, da darf man beides. Aber es ist scheinbar irgendwie völlig zufällig, wo das so ist oder warum das so ist. Also der eine Pol, den könnte man gesetzliche Enge nennen, hier ist genau geregelt, was man darf und was nicht. Der andere Pol ist der sogenannte Libertinismus. Erlaubt ist, was gefällt. Wir leben doch aus der Gnade. Mach dir doch keinen Kopf drum, genieß das Leben so, wie du willst. Gott schreibt dir nichts vor. Lass dir auch von anderen nichts vorschreiben. Jetzt überlegen Sie mal einen Moment, welche Position ist Ihnen denn sympathischer? Also wenn Sie jetzt wählen müssten, die gesetzliche Enge oder der Libertinismus, mach es, wie du willst. Welche Position ist Ihnen sympathischer? Vielleicht beide nicht so richtig? Und wenn Sie sich entscheiden müssten, wenn es nur eins oder das andere gäbe, gar nicht so einfach vielleicht. Mancher möchte einen goldenen Mittelweg vorschlagen und ich weiß nicht, ob das geht. Ein bisschen Gesetz und ein bisschen Freiheit. Letztlich wäre das dann ja irgendwie ein angepasstes und auch nicht sehr aufregendes Christsein, oder? Paulus, das muss man tatsächlich sagen, kämpft in seinen Briefen eher gegen die erste. Er kämpft eher gegen die enge Position. Ich vermute, er sieht auch die zweite Position kritisch. Aber seine Gegner werfen ihm genau das vor. Diesen Libertinismus, Römerbrief, die sagen zu ihm, ja, dann lass uns doch weiter sündigen, dann wird das mit der Gnade noch toller, nach dem, was du da erzählst, Paulus. Seine Gegner werfen ihm diesen Libertinismus vor. Und hier, die Kolosser sind in der Gefahr, in eine gesetzliche Enge zu verfallen. Vers 8. Seht zu, sagt Paulus, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Und dann Vers 16 und 17. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das ist alles nur ein Schatten des Zukünftigen. Ganz offenkundig waren da in Kolosse Menschen unterwegs, fromme Menschen, die ein radikales Leben führen, asketisch, feierlich, vorbildlich. Und denen es mit warmen und mahnenden Worten gelingt, diese Lebensweise zur Norm für wirkliches Christsein zu erheben. Und die Kolosser haben Angst, so stelle ich es mir vor. Einige würden alles tun, um ihr Seelenheil nicht zu verlieren. Andere wollen da nicht wirklich mitmachen, aber ihnen fehlen die Argumente. Und Paulus weist das alles als menschliches Machwerk ab. Er sagt, diese Enge braucht ihr nicht. Aber er sagt auch nicht einfach nur, tut, was ihr wollt, sondern er kommt im zweiten Teil sehr ausführlich auf Jesus zu sprechen. Deshalb zweitens, wer ist Jesus und was hat er getan? Vers 9, denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ihr etwas von Gott wissen wollt, wenn ihr etwas über euer Leben wissen wollt, dann schaut euch Jesus an. Es gibt von Gott nicht mehr zu wissen, als wir an Jesus erkennen können. Wir haben keinen anderen Gott als den, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Ich bin fasziniert davon, dass Paulus nicht einfach ein Problem löst, sondern dass er die Gemeinde und jeden Einzelnen an Jesus erinnert. An Gott glauben viele Menschen, aber was verstehen sie darunter? G-O-Doppel-T, das kann jeder füllen, wie er will. Jesus von Nazareth, Jesus zwischen Krippe und Kreuz, Jesus am Ostermorgen, als er den Tod überwindet, das ist unverwechselbar, das ist eindeutig. Ein Kapitel vorher hat Paulus den Kolossern geschrieben, er, Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Das heißt, wir hätten gar keine Ahnung von Gott, wenn wir Jesus nicht kennen würden. Jesus allein macht Gott unverwechselbar. Und dann legt Paulus gleich nach. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und das Kreuz geheftet. Das ist seine Heilstat für uns. Das ist ein wunderschönes Bild, wie ich finde. Der Schuldbrief, der uns für immer in den Tod geschickt hätte, der ist getilgt. Wie werden Schulden getilgt? Indem sie bezahlt werden. Anders kann man Schulden nicht tilgen. Indem sie bezahlt werden. Und er hat für mich und für dich bezahlt und dann den Brief ans Kreuz geheftet, damit wir nicht vergessen, wo unsere Schulden bezahlt wurden. Und Paulus legt nochmal nach. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt, hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Es gibt immer wieder Menschen, die Angst haben. Angst vor okkulten Belastungen, Angst vor Mächten, die ihr Leben oder das ihrer Familie gefährden können, Angst vor dem Teufel womöglich. Oft ist das eine unkonkrete, aber trotzdem sehr wirkungsvolle Angst. Und Paulus sagt, weg damit! Schmeiß deine Angst über Bord. Jesus hat alle Mächte und Gewalten, alles, was dir Angst machen will, im Griff. Und auch hier nimmt er ein Bild auf, das für seine Zeitgenossen sehr eindrücklich und vertraut war. Wenn die Römer einen militärischen Sieg errungen hatten, dann nahmen sie gerne die Könige und Generäle der besiegten Völker mit nach Hause, wo sie mit ihnen einen Triumphzug veranstalteten, der für die Besiegten in der Regel sehr peinlich ausfiel. Und dann hieß es, seht her, das ist der Barbarenkönig, vor dem ihr solche Angst hattet. Schaut doch, wie klein und mickrig er jetzt in seinen Fesseln ist. Und genau dieses Bild gebraucht Paulus. Christus hat aus allen Mächten und Gewalten, vor denen wir je Angst hatten, einen Triumphzug gemacht. Da gibt es nichts, wovor du noch Angst haben bräuchtest. Jesus ist der Sieger. Das ist die Osterbotschaft. Drittens, was heißt das jetzt konkret für uns? Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Den Herrn Jesus Christus angenommen. Das ist für Paulus die Voraussetzung aller seiner Überlegungen. Er schreibt an Christen, die das wissen, dass sie einen Schritt getan haben, dass sie ihr Ja auf sein Ja gesagt haben, dass sie den Herrn Jesus Christus angenommen haben. Ich kenne sie ja jetzt persönlich gar nicht und ich sag mal, das darf ich bei ihnen, denke ich, voraussetzen. Aber es ist vielleicht gerade gut, dass ich sie nicht kenne und dieses angenommen haben auch gar nicht beurteilen kann oder brauche. Das sollten auch niemals andere beurteilen, sondern das sollte jeder für sich selber beurteilen können. Haben sie ihr Ja gesagt zu der großen Einladung Jesu, dass sie zu seinen Leuten gehören? dass sie mit dabei sind in seinem Reich und an seinem Tisch das Abendmahl feiern, wie wir es nachher hier tun werden. Für Paulus hat dieses Jesus angenommen haben dann Folgen. Und er sagt in Vers 7, und ihr seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar. Ich wünsche Ihnen das, dass Sie verwurzelt, gegründet und fest im Glauben sind. Drei verschiedene Wörter für ein und dieselbe Sache. Fest werden, nicht schwanken, nicht orientierungslos, sondern wie ein Baum mit Wurzeln, wie ein Gebäude mit gutem Fundament, so sollen wir ganz an Jesus dran sein. Und dann erinnert uns Paulus daran, was es heißt, dass wir in ihm, mit ihm, durch ihn haben. In ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Alles, was Jesus gehört, gehört auch dir. Du hast Teil an seiner Fülle, was willst du mehr? Und weil das einige nicht beim ersten Mal glauben, listet er auf. In ihm und durch ihn beschnitten, das heißt Anteil am Bund Gottes, aber nicht nur äußerlich, sondern ewig. Mit ihm begraben. Er starb für uns, er starb meinen und deinen Tod, damit der Tod über uns keine Macht mehr hat. Mit ihm auferstanden. Es ist schon alles geklärt, wer Jesus angenommen hat, für den gilt sein Tod und für den gilt seine Auferstehung. Da denkt Paulus uns alle inklusiv hinein. Wer zu Jesus gehört, der hat das ewige Leben schon heute. Mit ihm lebendig gemacht. Ich habe mich gefragt, ist das dasselbe wie mit ihm auferstanden? Warum denn Paulus das doppelt? Ich vermute, um deutlich zu machen, dass jetzt gelebt werden soll. Ihr, die ihr einst tot wart in euren Sünden, jetzt wird gelebt. Nicht auf Teufel komm raus, sondern in der Freiheit der Kinder Gottes. Das Leben ist da, jetzt soll es gestaltet werden. Und deshalb noch kurz viertens. Eine Antwort auf das Problem. Wie frei oder wie eng ist denn nun der Glaube? Gelten Regeln und wenn ja, welche? Bin ich als Christ an meinem Verhalten zu erkennen oder ist mein Lebenswandel nicht vielmehr egal, weil ich doch allein aus Gnaden, allein aus Glauben gerettet werde und eben nicht durch das Verdienst der Werke, also auch nicht durch einen besonders frommen Lebenswandel? Das war die Eingangsfrage. Haben Sie eine Antwort gehört? Hat sich Paulus um das Problem herumgedrückt? Ich lese uns noch einmal die letzten drei Verse des Predigtextes, Vers 18 bis 20. Da sagt er, lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn. Und hält sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Wenn ihr nun mit Christus den Mächten der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Nein, Paulus hat sich nicht gedrückt, obwohl er auch keine Detailantwort gibt. Er sagt, es gibt zwei Kriterien für dein Verhalten. Zwei Kriterien gibt es für dein Verhalten. Erstens, schau dir Jesus an, wer er ist und was er für dich tat. Dann kannst du befreit und eindeutig zugleich leben. Dann kann es im Grunde gar keine Oberflächlichkeiten mehr geben. Schau dir Jesus an, wer er ist und was er für dich tat. Dieses Armband, das manche von unseren Studierenden tragen, mit den Buchstaben WWJD, What Would Jesus Do? Das hat auch Probleme. Also wenn Leute glauben, sie könnten wirklich und immer wie Jesus handeln, das ist ein Krampf. Das gelingt nicht und führt entweder zur scheinheiligen Überheblichkeit oder zur Frustration. Weil wir sind nun mal nicht Jesus. Aber es hat doch auch ein Recht und etwas Gutes, dieses Band, wenn es mich in meinen Lebensfragen an Jesus erinnert. Wenn ich vor einer Frage stehe, wie verhalte ich mich denn jetzt, wenn ich mich dann nochmal ausrichte auf Jesus und sage, wer bist du? Und was sagt mir das jetzt in dieser Entscheidungssituation? Wenn ich nicht weiß, was richtig und was falsch ist, dann brauche ich keinen Gesetzeskatalog, der das klärt, sondern dann schaue ich mir Jesus an, dann lese ich seine Geschichten, dann stelle ich mir das neu vor Augen, was er für mich tat und was er für mich tut. Und dann wird sich die Frage nach meinem Lebensstil klären. Und das zweite Kriterium, das Paulus nennt, du bist eingewurzelt in eine Gemeinde. Jesus ist das Haupt und diesem Haupt her wird der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten und er wächst durch Gottes Wirken. Als Christen werden wir im Neuen Testament so gut wie nie alleine angesprochen. Wir sind Teil einer Gemeinde, deren Haupt Jesus ist. Die Freiheit, die Jesus schenkt, haben wir nie für uns allein, sondern sie lebt nur zusammen mit den Geschwistern in der Gemeinde. Das Kriterium für den richtigen Umgang mit der Freiheit ist, dass die Gemeinde davon profitiert, dass die Gemeinde wächst, dass die Gemeinde Ausstrahlung bekommt. Zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen. Wachstum meint übrigens gar nicht immer nur zahlenmäßiges Wachstum. Das ist schon bei der ersten Lausanne-Konferenz für Evangelisation gesagt, wir brauchen gesundes Wachstum, nicht Zahlenwachstum. Man kann auch nach innen wachsen, man kann auch in der Lebendigkeit wachsen. Zwei Fragen sind es, die Paulus uns für unsere Lebensgestalt mitgibt. Entspricht es der Gemeinschaft mit Jesus? Und dient es der Gemeinde und ihrem Zeugnis vor der Welt. Und wenn wir diese beiden Fragen wachhalten, dann kommen wir weiter, als wenn wir Gesetze aufstellen. Und dann kommen wir allemal weiter, als wenn wir planlos in den Tag hineinlegen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.